Erinnert ihr euch den Start unserer Predigtreihe? Liegt jetzt schon 7 Wochen zurück, kann schon ein bisschen schwieriger werden, aber ich habe damals über dieses Segenswort mit euch nachgedacht, das Paulus an das Ende seines 2. Korintherbriefes gestellt hat. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Das war damals der Gedanke. Und es ist ja so genial, dass der Heilige Geist die Kraft Gottes ist, die etwas bewegt. Es ist so genial, dass der Heilige Geist Kraft und Vollmacht ist und bringt und Gaben austeilt, Wunder wirkt. Und das, was Paulus an dieser Stelle betont, die Kernkompetenz des Heiligen Geistes ist aber die Gemeinschaft. All das, was an Kraft ist, an Schönheit, an Stärke, soll hineinfließen in Gemeinschaft. Dieser Geist ist es, der dich in eine innige Beziehung zu Gott führt. Und dein Leben wird voller Kraft und voller Stärke sein. Und dieser Geist ist es, der uns miteinander als Familie leben lässt. Also Familie ist ja nicht das, wo alles mal harmonisch ist. Manchmal kappelt man sich, aber man weiß, man steht zueinander. Man weiß, man ist verbunden. Verbunden durch den Geist, der in jedem von euch und von mir lebt. Ich möchte heute an diesem Gedanken der Kernkompetenz des Geistes nochmal anknüpfen und damit schließt sich ein Kreis, wenn man so will. Und dazu lese ich euch aus dem Römerbrief 5. Kapitel die Verse 1 bis 5. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Soweit. Ihr Lieben, ich möchte mit euch 2 Gedanken aus diesen paar Versen herausgreifen und ich fange heute mal am Ende der Verse an und arbeite mich sozusagen nach vorne durch. Und der erste Gedanke ist, der Heilige Geist erfüllt dich mit der Liebe Gottes. Wir haben in den letzten Wochen immer wieder über dieses Wunder nachgedacht, dass dieser Geist Gottes uns ganz nah kommt. Näher geht's nicht, er nimmt nämlich in dir und in mir Wohnung, in unserem Herzen. Und Jesus sagt über ihn, er ist gekommen, dass er bei euch bleibe bis in Ewigkeit. Das, was Michael gesagt hat, er ist da. Die Frage ist nicht, ob er mehr oder weniger tun kann, sondern ob wir ihm Raum geben. Er ist da. Das heißt also, dass er dich auch niemals loslässt, wenn er für alle Zeit und Ewigkeit in dir wohnt. Das heißt also, dass dein ganzes Leben in seiner Gegenwart sein darf und erst recht dein Sterben. Dieser Geist ist es, der dich zu einem Kind Gottes macht. Und der dich sozusagen in diese Familie Gottes hineinnimmt. Gott, der Vater im Himmel, ist dein Papa. Jesus Christus, unser Herr, ist dein großer Bruder. Und der Heilige Geist ist wie eine Mutter zu dir. Im Neuen Testament wird von einer neuen Geburt durch den Geist gesprochen. Das macht auch Sinn, weil der Geist wie eine Mutter ist. Er gibt dir neues Leben, eine neue Würde und eine neue Identität. Dieses Wunder haben wir immer wieder bedacht und das werden wir weiter bedenken. Das ist ja das, was uns im tiefsten berührt und verändert. Paulus beschreibt dieses Wunder hier mit diesen Worten: Die Liebe Gottes ist in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Was für eine Aussage. ich möchte euch mal bitten, all das, was ihr jetzt an Erfahrungen zusammensammelt, vielleicht an Sehnsüchten sich in euch regt oder irgendwie an Dingen, wo ihr sagt, oh, das habe ich als Defizit empfunden, dass ihr das mal nicht weiter mittragt, sondern dass wir nur mal dieses Bibelwort anschauen. Nicht durch den Filter dessen, was in unserem Leben ist. Die Liebe Gottes ist in dein Herz ausgegossen durch den Heiligen Geist, der dir gegeben worden ist. Ich möchte das Ganze euch mal anhand eines Bildes vorstellen. Und bitte, wir sind noch bei dem Text, nicht bei deinem Leben und bei meinem. Erstmal nur, was der Text sagt. Also, du kannst dir gerne dein Herz mal als solch ein leeres Gefäß vorstellen. Dann kommt der Heilige Geist und bringt Liebe Gottes in dein Leben. Und manchmal haben wir das Empfinden, er kommt mit so einer Tropfpipette und dann noch ein Tropfen. Ist schon was drin? Ja, irgendwo an irgendwelchen Stellen ist mein Leben schon berührt. Ist mein Herz auch irgendwie berührt. Aber es ist wenig. Wenn man Glück hat, ist der Boden bedeckt. Das ist hier noch nicht mal der Fall. Ne? Muss tüchtig schütteln, damit irgendwie alles ein bisschen feucht wird. So, das ist manchmal das Bild, was wir so in uns haben. Der Heilige Geist, na klar, ist da. Na klar ist die Liebe Gottes da. Einzelne Tropfen haben mich erreicht. Das heißt hier aber ganz anders in dem Text. Und das heißt auch nicht, dass der Heilige Geist kommt und mal einen kurzen Schluck reingibt. Da ist schon wesentlich mehr drin, wie ihr seht. Und er macht es auch nicht so, dass er sagt, okay, ich komme wieder, noch einen Schluck rein und 3 Jahre später komme ich wieder und 5 Monate später kriegst du noch ein bisschen und irgendwann noch ein bisschen. Und wir freuen uns, dass der Pegel so ganz bisschen steigt. Und jedes Mal, wenn so ein Schluck der Liebe Gottes uns erreicht, dann denken wir, das ist der Himmel auf Erden, aber leider leben wir nur auf der Erde. Denn danach bleibt es wieder so, bis zum nächsten Schluck. All das steht hier aber nicht. All das sagt Paulus nicht über den Geist. Sondern er sagt, und jetzt müssen wir das Bild mal verlassen, jetzt brauche ich eure Fantasie. Das könnt ihr euch jetzt nur vorstellen. Wenn ich das anders machen würde, bräuchte ich einen Klempner. Also, der Heilige Geist dreht über dem offenen Gefäß deines Herzens den Wasserhahn auf. Das meint Paulus hier. Also ihr könnt euch jetzt das vorstellen, ich drehe jetzt hier einen Wasserhahn auf und das Wasser läuft und das Wasser läuft und es läuft in das Gefäß hinein, das dein Leben, dein Herz darstellt. Und Paulus benutzt für dieses Wort ausgegossen im Griechischen eine Zeitform, das Perfekt. Es ist so ähnlich wie im Deutschen, aber nicht ganz. Das Perfekt benutzt man dann, wenn man sagt, etwas hat zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Vergangenheit begonnen und es hält bis jetzt an, bis heute. Soll also heißen, mit diesem Moment, wo du dein Herz für Jesus geöffnet hast, hat der Heilige Geist angefangen und hat den Wasserhahn aufgedreht und er steht daneben und lässt es laufen. Nicht in dem Moment, wo du dich bekehrt hast, tropfenweise oder schlückchenweise. Er lässt es einfach laufen. Und er sagt auch nicht irgendwann, oh, jetzt ist es fast voll, ich muss mal abdrehen. Er lässt es laufen, bis heute. Und was passiert, wenn man einen Wasserhahn über so einem Gefäß öffnet und es fließen lässt? Was passiert, logischerweise? Es läuft irgendwann über. Und auch dann sagt der Heilige Geist, jo, jetzt wird was da rum nass. Nee, geht gar nicht, abdrehen. Sondern er sagt, genau das will ich, es soll fließen. Und das Schöne an diesem Bild ist, dein Herz, dein Leben ist voll und läuft über. Es wird nicht ausgeschüttet und dann bist du wieder leer und es beginnt wieder von vorne. Sondern der Wasserhahn ist auf. Das Wasser der Liebe Gottes fließt. Das ist es, was Paulus hier sagt. Wir kommen noch nicht zu unserem Leben. Wir bleiben einen Moment noch bitte bei diesem Bild. Wenn ihr euch das jetzt mal so vorstellt, die Liebe Gottes fließt in mein Herz wird erfüllt davon. Das heißt, dass auch manche Dinge, die verborgen sind oder manche Dinge, die offenbar sind, berührt, geheilt, weggeschwemmt werden und es läuft über. Wenn wir bei diesem Bild bleiben, kannst du dann ahnen, welche Kraft, welche Geborgenheit darin liegt? Und das Recht, welche Freiheit das sein muss. Gottes Liebe ausgegossen in dein Herz. Und es ist völlig egal, wie du dein eigenes Herz, dein eigenes Leben siehst. Ob du sagst, oh, ich habe so ein enges und kleines Herz, so ein beschwertes Herz, so ein Herz, das viel nachträgt, so ein Herz, das eigentlich unwürdig ist. Es ist völlig egal. Gottes Liebe ausgegossen in dein Herz. Der Schöpfer des Universums, der Gott, der über allem, was Menschen sich als Götter erdenken, steht, der so unendlich viel größer ist, als wir es irgendwie raffen können, der hat beschlossen, dein Herz mit seiner Liebe zu erfüllen. Wasserhahn auf und es läuft. Das heißt, er hat zu dir Ja gesagt und wird dieses Ja niemals wieder zurücknehmen. Er hat zu dir Ja gesagt, weil er sich definitiv entschieden hat, Gott hat sich definitiv entschieden, immer an deiner Seite zu bleiben, Ausrufezeichen. Und Gott wird sich davon nie wieder abbringen lassen. Wer also sollte sein Ja zu dir in Frage stellen? Es ist Gott. Wer also sollte dir rauben, was Gott dir gegeben hat? Wer also könnte verhindern, was Gott in deinem Leben tun will? Darum, ihr Lieben, schreibt Paulus 3 Kapitel später, denn ich bin gewiss, dass nichts und niemand mich trennen kann von dieser gigantischen Liebe Gottes, die uns in Jesus Christus offenbart worden ist. Dieser Lobpreis, dieser Jubel in dem Herzen von Paulus. Wasserhahn ist auf und es fließt, weil der Schöpfer des Universums gesagt hat, ich drehe den Wasserhahn auf und er bleibt auf. Gottes Liebe ausgegossen in dein Herz. Welche Freiheit. Kein verzweifeltes Ringen mehr, Anerkennung zu finden. Kein Druck mehr, alles richtig machen zu müssen. Kein Schmerz mehr, übersehen worden zu sein. Kein Zwang mehr, meine Gefühle verdrängen zu müssen. Keine Angst mehr, alleine verloren zu sein. Kein Getriebensein mehr, mich ständig beweisen zu müssen. Das ist Gottes Liebe ausgegossen in dein Herz. Durch den Geist, dessen Kernkompetenz Gemeinschaft ist. Heilende Nähe, kraftvolle Ermutigung. Wie frei könntest du leben? Könntest du? Ja, ich glaube, vermutlich ist das die Formulierung, die wir für uns gebrauchen. Wir könnten so frei leben. Und ich schließe mich da genau mit ein. Gott sei Dank ist es ja so, dass wir immer wieder Gottes Liebe erleben. Erinnert euch an diese Schlücke oder Schlucks oder was ist der Plural von Schluck? Wir erleben das immer wieder, dass Gottes Liebe uns berührt, dass in uns etwas geheilt wird, dass etwas korrigiert wird, dass wir zur Vergebung finden, dass Frieden in unser Herz kommt. Das ist eine Gnade Gottes. Aber wenn wir ehrlich sind, dann sind das so die Höhepunkte unseres Lebens, die Sternstunden unseres Glaubens. Aber weit weniger so eine Grundströmung, die durch Herz und Leben fließt. Eine Grundströmung, der ich mich anvertrauen kann, der ich mich überlassen kann, deren Kraft mich tatsächlich trägt. Und so kommt es, dass wir unsere Erfahrungen, unsere Sehnsüchte und Defizite anschauen und merken, mein Leben ist eher das. Irgendwer hat den Wasserhahn abmontiert. Warum ist das so? Warum ist dieser Zwiespalt zwischen dem, was Gottes Wort sagt und dem, was ich erlebe, so gravierend? Ich glaube, ihr Lieben, das hat viel mit dem zu tun, was ich mal die Botschaften meines eigenen Lebens nennen möchte. Was ich also über die Jahre meines Lebens gehört habe, aufgesogen habe, verinnerlicht habe, was ich an Erfahrungen gemacht habe, und da gehört die ganze Palette hinein, das Gute und vor allem auch das Enttäuschende. Die Sehnsüchte, die unerfüllt geblieben sind, die Defizite, die ich wieder und wieder spüre. Und manchmal sind wir Menschen ja auch so, dass wir genau in die Defizite der anderen reinbohren. Und all das findet einen Widerhall in meinem Herzen. All das drückt sich aus in Botschaften, die ich glaube. In, ich sag's mal, Lügen, denen ich vertraue. Und diese Botschaften meines Lebens sind nicht die leisen Stimmen. Das sind eher die lauten Stimmen in uns. Und wir reagieren reflexartig auf laute Stimmen. Wir hören auf das, was sich in den Vordergrund drängt. Wir vertrauen diesen vielen kleinen Aber, die wir aussprechen, die wir denken. Ja, Gott liebt mich, ich habe ja schon etwas empfangen. Aber so ganz vertrauen kann ich das nicht. Aber es steht dagegen. Aber ich bin ein Versager. Aber mich sieht ja keiner. Aber ich bin ein kleines Würstchen. Wir geben dem Negativen mehr Raum als dem Guten. Mehr noch, wir vertrauen ihm sogar mehr als dem Guten. Denn Kritik wirkt viel nachhaltiger in uns als Lob. Ich möchte dich also fragen, welche Botschaften deines Lebens reden lauter als das Wort Gottes? Welche Botschaften? Vielleicht hast du sie am Anfang der Predigt gespürt, als ich diesen Text vorgelesen habe und dieses Bild erläutert habe. Vielleicht sagt der Heilige Geist dir jetzt gerade im Moment etwas. Vielleicht nachher, vielleicht heute Abend. Das ist eine wichtige Frage. Welche Botschaften deines eigenen Lebens reden lauter als das Wort Gottes? Denn diese Botschaften wirst du hören, weil sie lauter sind. Also, wie können diese Botschaften aus unserem Leben genommen werden? Wie können sie ihre Kraft verlieren? Gottes Liebe ausgegossen in dein Herz, wie kann das zu deinem eigenen Eigentum werden? Dem Grund, auf dem du stehst, dieser Strömung, der du dich anvertraust. Egal, ob du es fühlst im Moment oder nicht, dass du weißt, die ist da, die Liebe meines Gottes. Wie kann das geschehen? Der Heilige Geist hat sicherlich ganz viele Möglichkeiten. Manches Mal tut er es aber in einer für uns schon fast paradoxen Weise. Nämlich indem er uns alle unsere Möglichkeiten nimmt. Und es bleibt nichts mehr übrig, was ich tun könnte. Ich habe keine Möglichkeiten mehr, mir und Gott etwas zu beweisen. Ich kann mich nicht mehr in den Mittelpunkt stellen. Ich habe euch ja vor einer Zeit schon erzählt, vor 2 Jahren, als ich selber Corona hatte, hat Gott mich an so einen Punkt geführt. Eine Zeit, wo ich weder die Kraft hatte, körperlich noch seelisch zu beten. Das hat mich im höchsten Maße irritiert. Weil sich dann nämlich eine Angst gemeldet hat in mir. Diese Angst hieß, wenn ich nicht mehr beten kann, wie kann Gott mich dann überhaupt noch heilen? Das ist eine merkwürdige Angst, oder? Also ihr würdet jetzt zwar sagen, Mann, wie kannst du so denken? Ja, ich hatte diese Angst. Und ich glaube, Gott hat mich an diesen Punkt geführt, damit ich eines verstehe. In dieser Angst meldet sich eine dieser Botschaften, die ich tief in meinem Herzen verankert habe. Nicht oberflächlich, nicht, dass ich immer damit umgehen würde und sagen würde, so ist es halt, sondern die tief unten ist, im Untergrund meines Herzens. Und Gott wollte an diese Botschaft ran. Eine Botschaft, die ich in meiner Schulzeit vermittelt bekommen habe. Wenn du dazugehören willst, dann musst du wer sein. Du musst selber dein Feld finden, in dem du wichtig bist. Und kämpfe darum, sonst achten wir dich nicht. Und an diesem Punkt, als ich nichts mehr konnte, hat Gott gesagt, hier möchte ich diese Botschaft entmachten. Denn als ich nun keine Kraft mehr hatte, war Gottes Liebe dadurch geschwächt. Als ich nicht mehr beten konnte, war seine Liebe dadurch getrübt. Als ich nun nichts mehr bewegen konnte, hat Gott gesagt, okay, den muss ich jetzt mal an der Langleine laufen. Wenn er sich wieder berappelt, dann kann ich ja wieder mit ihm reden. Ist das so? Natürlich nicht. Ich habe in diesem Punkt eines wieder ganz tief für mich verstanden und ich hoffe, eine Etage tiefer in mein Herz aufgenommen. Gott liebt mich aus einem einzigen Grund, weil er sich dazu entschieden hat. Und ich kann das nicht unterstützen, kann ich sagen, oh Gott, hier bin ich, siehst du, was ich alles kann, wer ich bin, was ich alles für dich tue, wie ich lebe und versuche. Ich kann es aber auch nicht verhindern. Ich kann nur davor weglaufen. Gott liebt mich aus einem einzigen Grund. Er hat sich dafür entschieden. Er hat den Wasserhahn aufgedreht. Und wenn er ihn aufdreht, dann gibt es niemanden, der sagen kann, ich drehe ihn wieder zu. Also selbst wenn ich ab heute keinen Finger mehr rühren könnte, wenn ich nichts mehr in meinem Leben bewegen würde und wenn ich ab heute auch kein einziges Gebet mehr sprechen würde, es würde nichts an dieser Liebe Gottes ändern, an dieser unendlich tiefen Liebe. Nichts. Kannst du das glauben? Es geht ihm um dich. Dich hat er lieb. Für dich hat er sich entschieden. Gottes Liebe ausgegossen in dein Herz. Was für eine Freiheit, oder? Zweiter Gedanke. Der Heilige Geist verbindet dich mit Jesus. Viele von uns, das weiß ich, und mir geht es ganz genauso, wir sehnen uns danach, mehr zu erleben von dem, dass Gott eingreift und handelt, dass er Heilung, Zeichen und Wunder schenkt. Dass der Heilige Geist so unter uns ist. Das ist für uns wie so ein Inbegriff der Herrlichkeit Gottes. Wenn wir das erleben, dann staunen wir, dann sind wir ergriffen und sagen, oh, Gott hat uns besucht. Die Herrlichkeit Gottes war da. Und ich glaube, genau in der Richtung dürfen wir erwartungsvoll unterwegs sein. Ich glaube, dass der Heilige Geist uns noch mehr diese Räume schenkt, wo wir ihn erleben, wo wir die Wunder Gottes sehen. Und dann ist es aber irgendwo und irgendwann so, dass jeder von uns Phasen erlebt oder längere Abschnitte seines Lebens, wo er Lasten zu tragen hat, die nicht durch ein Gebet oder einen Gebetsmarathon genommen werden. Lasten, die bleiben zunächst einmal. Es können Einschränkungen sein, die mir zu schaffen machen, Fragen, die keine Antwort finden, die mich vielleicht zurücklassen und ich werde nie eine Antwort finden. Das ist wie eine Hypothek auf meinem Leben. Es kann eine Kraftlosigkeit sein, die meine Grenzen immer enger zieht oder immer wiederkehrende Enttäuschungen. Immer rein dieselbe Wunde. Es können gesundheitliche Nöte sein oder einfach nur so ein unberechenbarer Chef oder ein nerviger Nachbar. Lasten, die mich begleiten. Ja, schon, man kann sagen, ein Leiden, das nicht einfach so geht. Und ihr Lieben, das hat selbst ein Paulus erlebt. Er schreibt davon, dass er einen Pfahl im Fleische hat. Und er hat Gott dreimal angefleht deshalb. Und wahrscheinlich nicht, Herr, ich flehe dich an, dass du mir diesen Pfahl nimmst. Amen. Sondern er wird sich auf die Knie geschmissen haben, gefastet haben. Vielleicht war einmal 3 Wochen lang, keine Ahnung. Und er hat drum gerungen und Gott sagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Der Pfahl bleibt. Ihr Lieben, das kann schon ziemlich irritieren. Wie geht das zusammen? Gott, der Wunder tut und mein Leben, die Lasten, was ich trage. Und das wird besonders schwierig für uns, wenn wir diese Erwartung in uns tragen, Gott müsste seine Liebe zu mir doch dadurch erweisen, dass es mir jetzt gut ginge. dass er all mein Leiden und meine Lasten von mir abnehme. Und genau das ist es, was unsere Zeit uns ständig predigt. Das Ideal eines möglichst leidfreien und einfachen Lebens. Wenn ihr es noch in Erinnerung habt, Paulus schreibt hier, wir rühmen uns der Herrlichkeit Gottes. Super, das ist cool. Und dann geht er weiter. Aber nicht nur das, wir rühmen uns auch der Bedrängnisse. Denn die Liebe Gottes ist in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist. Paulus war selber von dieser Liebe Gottes so erfüllt, dass er sagen konnte, ich weiche Schwachheiten nicht aus. Ich ertrage sie auch nicht nur zähneknirschend, sondern ich bin vielmehr dankbar für und mit Jesus zu leiden und darin mit ihm verbunden zu sein. Und nun ist das ja Römer 5. Man kann ja sagen, okay, eine Stelle in der Bibel. Wenn ihr das Neue Testament mal querliest, ihr werdet dauernd solche Aussagen treffen. Im Philipperbrief kann er sogar schreiben, euch ist es geschenkt worden. Also, Charis steckt da drin, es ist euch aus Gnade geschenkt worden. Nicht allein an Christus zu glauben, sondern mit ihm zu leiden. Und in der Apostelgeschichte, da heißt es, die Apostel gingen voll Freude vom Hohen Rat weg, weil sie gewürdigt worden waren, um des Namens Jesu willen Schmach zu tragen. Ich vermute, diese Sätze klingen für uns alle ziemlich fremd. Fast schon ein bisschen widersinnig. Aber es geht nicht darum, dass uns die Bibel hier auffordert, Leid zu verherrlichen, zu glorifizieren, zu sagen, oh ja, wenn du leidest, das ist super. Sondern es geht hier an dieser Stelle um eine große Ermutigung für alle, die die Lasten zu tragen haben. Lasten, die nicht oder noch nicht von ihnen genommen werden. Denn gerade hier ist der Heilige Geist wahrhaft der Parakletos, der zur Hilfe herbeigerufene, der Tröster, der Fürsprecher, der Beistand. Dieser Geist, der wird unseren Blick auf Jesus am Kreuz richten, auf diesen Mann der Schmerzen, der alles für uns getragen hat. Diese Liebe Gottes hat keinen Ort in dieser Welt, wo sie offenbarer wird als an diesem Kreuz, wo es so deutlich wird, Gott zahlt alles, was er hat, seinen Sohn. Und diese Liebe, sie sucht auch noch das Verlorenste. Diese Liebe, sie trägt alles. Diese Liebe, sie glaubt alles. Und sie hofft alles. Und wenn wir Jesus am Kreuz sehen, den Mann des Schmerzen, wird uns der Heilige Geist auch an ein Wort erinnern, was Jesus uns sagt. Nehmt auf euch mein Kreuz und folgt mir nach. Oder wie wir es vorhin gehört haben aus Matthäus-Evangelium, nehmt auf euch mein Joch, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das heißt doch, dass Jesus hier sagt, ich bin nicht gekommen, euch immer sofort und für alle Zeit alle Lasten zu nehmen. Ich bin gekommen, euch einzuladen, dass ihr eure Last mit meiner Last verbindet. Euren Schmerz mit meinem Schmerz. Was meint Jesus damit? Zum einen, all das, was du oder ich zu tragen haben, woran wir leiden, all das hat Jesus schon getragen. Das hat er an das Kreuz genommen. Er hat es für dich und für mich getan. Und er lädt mich ein, er bittet mich, leg doch deine Lasten auf meine Schultern. Und nun ist dieses Bild, was Matthäus beschreibt, oder du kannst dir vorstellen, dass Jesus am Kreuz diese Lasten trägt und du mit deinem Leben und mit deinen Lasten schlüpfst unter die Arme Jesus. Wer die Lasten trägt, ist Jesus. Deine Lasten. Und wenn du sie so auf Jesus legst, sagst, Herr, ich komme nicht zurecht, ich bin hier durchgereicht, ich leide und ich bin herausgefordert und ich bin schwach, dann können sie leichter werden, weil Jesus seine Arme über dich breitet und sagt, ich habe sie doch getragen für dich. Ich bin doch schon da. Und aus einer anderen Perspektive, das Zweite, weil ja Jesus in dir lebt, wirklich in dir lebt durch seinen Geist, sind alle Lasten, die du trägst, seine Lasten. Alle Schmerzen, die du empfindest, seine Schmerzen. Und du hast Anteil an dem, was Jesus für diese zerbrochene Welt getragen hat. Du hast Anteil an seinen Lasten. Das ist es, das, was immer wieder auch im Neuen Testament durchschimmert, dass Gott sein Herz so weit aufmacht für die Welt und sagt, ich möchte meinen Kindern mein Herz zeigen. Nicht nur die Schönheit der Siege, sondern auch die Tiefe meiner Trauer, die Tiefe meiner Schmerzen an dieser Welt. Mit Jesus mitleiden. Dann ist das, was ich zu tragen habe und das, woran ich leide, immer noch nicht schmerzfrei. Das ist immer noch schmerzhaft und schwer. Aber es ist nicht mehr sinnlos nur. Versteht ihr diese Verbindung, dass Jesus sagt, kommt ganz in meine Nähe mit dem, was ihr zu tragen habt. Genauso, wenn ihr keine Lasten tragen wollt. Kommt in meine Nähe. Ich habe für euch getragen, tragt ihr mit mir. Er für dich und du mit ihm. Dahinter steht dieses Geheimnis des Leibes Christi. Wir alle sind der Leib Jesu. Was immer wir an Schwierigkeiten und an Leiden erdulden müssen, das leidet Jesus. Und was immer er leidet, werden auch wir spüren und damit immer enger mit ihm verbunden sein. Ich möchte also heute Morgen diejenigen von uns ermutigen, die Lasten zu tragen haben und das Gefühl haben, wann ist diese Phase endlich mal vorbei? Bring diese Lasten in die Gegenwart Gottes, an das Kreuz. Vielleicht so, dass du sagst, es tut mir echt weh, Herr, von den Menschen, die ich liebe, nicht so wieder geliebt zu werden. Es tut mir weh, dass ich immer wieder diese Ablehnung spüre. Aber ich weiß, wie sehr du abgelehnt und verachtet worden bist. Und ich möchte meine Erfahrung, die mir so wehtut, jetzt auf dich legen. Sie soll wie die deinige sein, verbunden mit dir, denn du bist bei mir und ich bei dir. Du weißt, wie ich fühle und du kannst mich frei machen. Oder ich bin heute so voller Angst und ich weiß gar nicht, warum das so ist. Aber ich will diese Angst zu dir, Jesus, tragen, in diesen Garten Gethsemane, wo du niedergekniet hast, wo alles in dir Angst war. Und ich knie mich in diesem Bild neben dich. Und ich weiß, du verstehst mich. Meine unruhige Seele, diese Angst, die mich umtreibt. Und wenn ich an deiner Seite knie und merke, du spürst dasselbe wie ich, dann kann ich auch von dir nehmen, diese Freude daran, zu sagen, und dennoch halte ich am Willen meines Vaters fest. Denn er will, dass ich lebe. Vielleicht das ist eher was für Ältere, weiß ich nicht, wenn du merkst, ab 30 oder 40 der Körper zwickt und die Schmerzen kommen. Deshalb gucke ich mal mehr in den Blog. Vielleicht ist das so ein Punkt. Und dass du dann sagst, okay Jesus, es nervt mich, ich kann nicht mehr. Aber ich schaue auf dich. Als du an das Kreuz gegangen bist, was hast du an unendlichen Schmerzen ertragen? Und ich möchte jetzt nur eins, ich möchte dich bitten, dass meine Schmerzen Teil deiner Schmerzen werden, die du an das Kreuz trägst. Weil ich weiß, wenn ich sie dir geben kann und wenn du mir darin nahe kommst, werden sie erträglich. Mein Joch ist leicht, sagt Jesus. Damit ich nicht bitter werde, damit ich verstehe und dieses Geheimnis von Sterben und Auferstehen Jesu selber für mich buchstabieren kann. Ich schließe mit einem Zitat von Paulus. Christus möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden. Dieses Und ist wichtig. Beides gehört zum Leben mit Jesus dazu. In beidem liegt Herrlichkeit Gottes. Nicht nur in der Kraft der Auferstehung, sondern auch in der Gemeinschaft der Leiden mit Jesus. Denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. Denn wenn ich bedrängt bin, dann wächst in mir Geduld. Geduld weckt Hoffnung. Hoffnung lässt mich aufrecht bleiben, weil die Liebe Gottes in mein Leben ausgegossen ist. Der Wasserhahn ist an und das Wasser der Liebe Gottes fließt. Es ist nicht gefiltert oder eingeengt durch das, was ich in meinem Leben erlebe. Ihr Lieben, wir feiern jetzt miteinander das Abendmahl. Ich gebe gleich noch ein paar technische Hinweise vorweg. Nur, wenn du heute zu dem Tisch des Herrn kommst, dann erlaube doch dem Heiligen Geist, dich mit dieser Liebe Gottes neu zu füllen. Richtig? Der Wasserhahn ist aufgedreht. Das heißt, wenn diese Botschaften, die dagegen sprechen, weggespült werden, wirst du diese Kraft Gottes erleben. Du kannst auch vorher gerne ins Gebet gehen. Geschwister werden heute auch im Lobpreis wieder gern da sein und für dich und mit dir beten, dass diese Liebe Gottes sich ausweiten kann, dein Herz. Die Realität, für die Gott dich berufen hat, dass es überfließt, immer mehr deine Realität wird. Und wenn du heute hier morgen bist und sagst, ich habe ein, zwei Lasten zu tragen, die ich nicht loswerde, das macht mir echt zu schaffen, dann komm doch so zu Jesus an das Kreuz und sagst, Jesus, ich sehe, du hast alles getragen. Und wenn du es mir jetzt nicht nehmen möchtest, dann bitte ich dich, dass ich es so annehmen kann, dass ich mit dir gemeinsam trage. Und dann verbinde mich doch nah mit dir, dass deine Herrlichkeit mein Leben durchdringt. Amen. Lass uns einen Moment der Stille haben zum Beten und dann gebe ich ein paar Gedanken zum Abendmahl noch weiter. Herr, wir danken dir für dieses Wunder, dass du nicht nur uns benetzt oder beträufelt hast mit der Liebe Gottes, sondern dass du sie in unser Leben, unser Denken, unser Fühlen hinein ausgießt. So viel mehr, als wir oft empfinden und erfahren. Wenn du das sagst, dann klingt das nach viel, dann klingt das nach genug. Und das ist die Sehnsucht, die wir haben, Herr. Wir wollen im guten Sinne satt sein an deiner Liebe. Und darum beten wir, Herr, dass du uns Offenbarung schenkst, was uns hindert, in diesem Strom der Liebe Gottes mitzuschwimmen. Diese Botschaften unseres Lebens, die Zweifel unseres Herzens, Jesus, dass du kommst, sie offenbarst und entmachtest. Herr, wir wollen in diese Freiheit treten, die du für deine Kinder bereit hast. Danke für diese Freiheit. Danke, dass deine Liebe uns aufatmen lässt. Danke, dass deine Liebe heilt. Und wenn wir jetzt Abendmahl feiern, dann bitte ich dich, Heiliger Geist, dass du in die Herzen diese Liebe hineinlegst, die Jesus für uns hat, die der Vater für uns hat. Dass du mit dem Strom der Gnade all diese Botschaften ausschwemmst und Freiheit schenkst. Aufatmen. Völlig neues Empfinden deiner Gegenwart. Komm, Heiliger Geist, wirke das. Lass uns die Liebe Gottes schmecken im Mahl, das wir feiern. Herr, und dann bete ich auch darum für die Geschwister von uns, die an Lasten zu tragen haben, die ihr Leben begleiten oder diese Wochen begleiten, dass du unter diese Lasten schlüpfst. Oder dass sie unter deine Arme schlüpfen können. Herr, dass du uns miteinander dieses Geheimnis offenbarst, wir sind dein Leib und du bist in uns. Was wir ertragen und erleiden, das erträgst und erleidest du. Und dass du uns teilhaben lassen möchtest an dem, was du trägst und leidest, wenn du auf diese Welt schaust, unser Herzen barmherzig zu machen. Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du auch darin uns begegnest und die Herrlichkeit Gottes hineinlegst. Herr, wir wollen dich erkennen, wie es Paulus sagt, in der Kraft deiner Auferstehung und in der Gemeinschaft deiner Leiden. Danke, Herr, dass du in uns bist. Und dann komm und segne dieses Mahl. Lass Brot und Saft für uns zum Leib und zum Blut Jesu werden. Dass wir mit freiem Herzen Jesus anbeten.